Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Gottes ist der Orient. Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände.
Er sagt es ja selber im westöstlichen Divan, wenn Islam Gott ergeben heißt, leben und sterben wir alle im Islam.
Wir wissen, dass Goethe die Bibel durchaus fast ganz Präsenz hatte und wir wissen, dass Hafez den Koran auswendig konnte. Was er eben an Hafez bewundert hat, das ist etwas, was ihm selber eher auch sehr zu eigen war, das war das freie Spiel mit diesen religiösen Chiffren, die er durchaus ernst genommen hat, aber eben nie, genau wie Hafez, im konfessionellen Sinne.
Für den Dichter Johann Wolfgang von Goethe ist immer alles mit allem verbunden. Der Mensch, auch er selbst, ist stets im Austausch mit dem Göttlichen.
Und auch die Religionen, die die Menschheit hervorgebracht hat, lassen sich aufeinander beziehen.
Damit beschäftigt sich Goethe in seiner größten Gedichtsammlung, seinem Alterswerk
Westöstlicher Divan.
Was er darin über den Islam und den Koran, aber auch über die Bibel, vor allem das Alte Testament schreibt, ist bis heute gültig und kaum bekannt.
Gottes ist der Orient. Gottes ist der Okzident. Goethes Westöstlicher Divan. Eine Sendung von Irene Denzer-Vanotti.
Zu seinem 70. Geburtstag am 28. August 1819 veröffentlicht Goethe die Gedichte, die vom Werk des persischen Dichters Hafiz inspiriert sind. Und dann, dank der Gedichte für und zum Teil von seiner späten Liebe Marianne von Willemer, eine Steigerung erfahren. Divan. Den Titel übernimmt er von Hafiz und schreibt ein Buch, das den Horizont erweitern will. Den Horizont des eigenen Lebens, des Landes, der eigenen Religion. Sein Leitsatz ist:
Wer das Dichten will verstehen, muss ins Land der Dichtung gehen. Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen.
Dass das Buch schwer zugänglich ist, erkennt Goethe selbst. Er verfasst deshalb 150 Seiten Noten und Anmerkungen zum besseren Verständnis des westöstlichen Divans. Sie sind eine geistige Reise durch den Koran und die Bibel.
In beiden sieht er Zeugnisse orientalischen Denkens, orientalischer Dichtung. Geradezu witzig schildert er etwa aus dem Alten Testament den Auszug der Israeliten aus Ägypten und rechnet akribisch nach, warum dieser keinesfalls 40 Jahre gedauert haben kann. Eine Geschichte Persiens und, wie nebenbei, der Welteroberung durch die Seefahrer, fügt er hinzu.
Aber trotz dieser Erläuterungen ist der Divan kein Erfolg. Nicht als er erscheint, nicht 100, nicht einmal 200 Jahre später. So Goethe-Forscher Manfred Osten.
Dieses Buch, das darf man nicht vergessen, lag noch am Anfang des 20. Jahrhunderts zu Tausenden an Remittenten auf dem Dachboden bei Kotta und liegt dort im Geiste eigentlich heute immer noch.
Nicht zuletzt, weil selbst Goethe-Liebhaber die Gedichte und Texte für zu schwierig, für unverständlich halten. Das trifft aber längst nicht auf alle zu.
Getretener Quark wird breit, nicht stark.
Auch diese Sentenz steht im westöstlichen Divan. Oder poetischer die Erkenntnis:
Wunderlichstes Buch der Bücher ist das Buch der Liebe. Aufmerksam hab ich's gelesen, wenig Blätter Freuden, ganze Hefte Leiden.
Der Divan vereinigt Gedichte unterschiedlichen Tons, verschiedener Themen. Heiterkeit, Melancholie, Vordringen in die Sphären der Religion und schwärmerische Liebe gehen ineinander über.
Man schwebt zwischen Orient und Okzident, man schwebt zwischen Deutschland und Persien, zwischen Christentum und Islam, zwischen Jenseits und Diesseits, zwischen übrigens ja auch Poesie und Wissenschaft, durch diese Noten und Abhandlungen, die dann noch angefügt sind.
Der Sänger und Germanist Ulf Bestlein.
Es ist ein Kosmos. Hugo von Hofmannsthal hat gesagt, es ist eine Bibel für ihn. Und wer würde sich anheischig machen zu sagen, ich habe die ganze Bibel verstanden oder gelesen? Nein, man schlägt es auf. Und Thomas Mann hat von einem Zug in die Weltweite gesprochen. Finde ich sehr passend.
Die Weltweite erschließt sich Goethe nach 1800 zunächst in Büchern. In den Orient ist er nie gereist. Er beschäftigt sich mit dem Werk des persischen Dichters und Mystikers Hafiz. 1812 erscheint die erste vollständige Übersetzung von dessen Werken auf Deutsch.
Hafiz ist um 1315 im persischen Schiras geboren. Hafiz ist eigentlich kein Name, sondern ein Ehrentitel für diejenigen, die den Koran auswendig können. Dass er das kann, rettet ihn immer wieder. Denn seine Gedichte wirken im Persien des 14. Jahrhunderts durchaus anstößig. Mehrmals entgeht er einem Todesurteil, einer Fatwa.
Der westöstliche Divan ist in 12 Bücher eingeteilt. Das zweite ist das Buch Hafiz.
Goethe gestaltet es weitgehend als Gespräch mit dem Dichter, der zeitlich und räumlich so fern, in Gedanken aber so nah ist, dass er ihn seinen Zwilling nennt.
Daher geben diese Gedichte auch eine Ahnung von Goethes eigener religiöser Identität. An Hafiz gewandt schreibt er:
Du aber bist mystisch rein, weil sie dich nicht verstehen, der du, ohne fromm zu sein, selig bist. Das wollen sie dir nicht zugestehen.
Ohne fromm zu sein, selig werden, das ist auch einer der Wesenszüge von Goethe selbst. Er lässt sich von keiner Weltanschauung vereinnahmen.
In seinem 82-jährigen Leben durchlebt er verschiedene Stadien der Religiosität. Bleibend ist aber, dass er im Betrachten, im Staunen über die Natur, immer wieder das Göttliche, das Einssein, seine Seligkeit findet.
Im berühmten Religionsgespräch in seinem Drama Faust sagt dieser auf die Frage von Gretchen: Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Über Gott.
Der Allumfasser, der Allerhalter, fasst und erhält er nicht dich, mich, sich selbst? Erfüll davon dein Herz, so groß es ist, und wenn du dann in dem Gefühle selig bist, nenn es dann, wie du willst, nenn's Glück, Herz, Liebe, Gott. Ich habe keinen Namen dafür. Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut.
Ein hinreißendes Bild dafür, dass das Zentrum des Göttlichen verdeckt ist. Der Anblick Gottes würde den Menschen nur blenden, ganz so wie der ungeschützte Blick in die Sonne blendet. Und die Sonne, wie alle Phänomene der Natur, hat für Goethe göttliche Qualität.
Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut.
Davon lässt sich der Sänger vieler Goethe-Vertonungen, Ulf Bestlein, inspirieren.
Bei ihm fällt das eigentlich immer alles in eines. Gott und die Welt, Geist und Natur, Idee und Materie, das sind Einheiten. Und dadurch, wenn man sich viel mit Goethe beschäftigt, verändert man tatsächlich den Blick auf die Welt.
Um das Göttliche in der Natur zu erkennen, muss man sehen lernen,
sagt Manfred Osten. Er ist selbst ein Mensch mit einem weiten Radius, war Diplomat, ist Musiker und Goethe-Kenner. Goethes Haltung gegenüber der Natur findet er heute wieder modern.
Diese Haltung wird aber, kurioserweise, weniger mit europäischen oder gar orientalischen Traditionen in Verbindung gebracht, als mit asiatischen, besonders mit dem Buddhismus. Manfred Osten weist darauf hin, Goethe habe
ein Leben lang das Aufmerken und die Achtsamkeit geübt, was wir ja heute überhaupt erst entdecken, dass die Achtsamkeit plötzlich ein so hohes Gut ist. Das ist das, was am Anfang steht, wenn man Goethes Verhältnis zum Göttlichen verstehen will, dass er sagt, Achtsamkeit ist das Leben.
In seinem Buch Goethe und das Glück schildert Manfred Osten die Konsequenz des Dichters in seiner Haltung. Diese Haltung unterstellt Goethe auch Hafis.
Du aber bist mystisch rein, weil sie dich nicht verstehen, der du, ohne fromm zu sein, selig bist.
Es geht Goethe in der Suche nach Nähe zu Hafis auch um die Lebenshaltung der Demut. Des Lebens Fluss ist vorbestimmt. Schon oft hat Goethe geschrieben, der Mensch müsse leben nach dem Gesetz, wonach er angetreten. Im Divan gibt er geradezu eine Anweisung hierzu.
Prüf das Geschick dich, weiß es wohl warum. Es wünscht dich enthaltsam. Folge stumm.
Und dieses sich fügen in das, was man für Gottes Willen hält, findet Goethe im Islam.
Er sagt es ja selber im westöstlichen Divan, wenn Islam Gott ergeben heißt, leben und sterben wir alle im Islam. Was heißt das? Goethe war derjenige, der vor allen Dingen durch Spinoza überzeugt war, dass das, was in der Bibel steht, durchaus auch für uns zutrifft, nämlich der Determinismus. Ein gewissermaßen naturfrommer Determinismus.
Für Goethe ist der eigentliche Islam
die unbedingte Ergebung in den Willen Gottes. Die Überzeugung, dass niemand seinem einmal bestimmten Lose ausweichen könnte.
Diese Einstellung schränkt ihn aber nicht in seiner Freiheit ein. Im Gegenteil, sie befreie ihn von Sorgen, sagt Manfred Osten.
Und daraus resultiert für Goethe eben eine ungeheure Ermutigung im Dasein.
Diese Möglichkeit, sich in sein Schicksal hineinfallen zu lassen, verbindet Goethe sogar mit einem geradezu überschwänglichen Lobpreis der Schöpfung.
Was machst du an der Welt? Sie ist schon gemacht. Der Herr der Schöpfung hat alles bedacht. Dein Los ist gefallen, verfolge die Weise. Der Weg ist begonnen, vollende die Reise. Denn Sorgen und Kummer verändern es nicht. Sie schleudern dich ewig aus gleichem Gewicht.
Aber auch wenn er sich in Zustimmung zum Schicksal, dem Islam, nahe fühlt, liest Goethe den Koran bei weitem nicht gleichmütig.
Er sagt, der Koran werfe eine dunkle Glaubenshülle über den Menschen.
Der Stil des Korans ist seinem Inhalt und Zweck streng, furchtbar. Stellenweis wahrhaft erhaben. Grenzenlose Tautologien und Wiederholungen bilden den Körper dieses heiligen Buches, das uns, so oft wir auch daran gehen, immer von Neuem anwidert, dann aber anzieht, in Erstaunen setzt und am Ende Verehrung abnötigt.
Er schätzt den Propheten Mohammed. Im Stil seiner Zeit nennt er ihn Mahomet, weil er immer die Notwendigkeit des Glaubens auslotet. Dass er sich allerdings gegen jede Poesie wendet, verurteilt Goethe natürlich. Die Strenge des Islam und überhaupt eines religiösen Lebens würdigt Goethe an einer Stelle, die in ihrer Eindeutigkeit erstaunt.
Das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt- und Menschengeschichte, dem alle übrigen untergeordnet sind, bleibt der Konflikt des Unglaubens und Glaubens. Alle Epochen, in welchen der Glauben herrscht, unter welcher Gestalt er auch wolle, sind glänzend, herzerhebend und fruchtbar für Mitwelt und Nachwelt. Alle Epochen, in denen der Unglaube, in welcher Form es auch sei, einen kümmerlichen Sieg behauptet, verschwinden vor der Nachwelt, weil sich niemand gern mit der Erkenntnis des Unfruchtbaren abquälen mag.
Selten urteilt er so entschieden. Die Aussage erklärt aber vielleicht, warum er das allumfassende Göttliche in der Welt sieht. Er schreibt das in Sätzen, die ganz ähnlich im Koran stehen.
Gottes ist der Orient. Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Er, der einzige Gerechte, will für jedermann das Rechte. Sei von seinen 100 Namen dieser hochgelobet. Amen.
Gott ist für ihn aber nicht etwa nur in Orient und Okzident, sondern vor allem im Menschen, in dessen ursprünglichsten Lebensäußerung, im Atem.
Er ist ja derjenige, der das gewagt hat, Gott im Atmen zu erkennen. Und wo er im Grunde anschließt an die persische Mystik, wo es ja heißt, im Atemholen sind zweierlei Gnaden.
Im Atemholen sind zweierlei Gnaden. Die Luft einziehen, sich ihrer entladen. Jenes bedrängt, dieses erfrischt. So wunderbar ist das Leben gemischt.
Dann kommt das Erstaunliche. Du danke Gott.
Du danke Gott, wenn er dich presst. Und dank ihm, wenn er dich wieder entlässt.
Das Bild passt ganz in Goethes Wahrnehmung von der Welt. Er sieht überall Gegensätze am Werk, die sich beeinflussen, bedingen, zu einem gemeinsamen Streben, um voranzukommen. Einatmen, ausatmen. Das ist der erste Gegensatz, der Leben ermöglicht.
So wenig sich Goethe einer Glaubensrichtung, einer Konfession, gar einer verfassten Kirche zugehörig fühlt. Er wurde protestantisch geboren, aber auch das spielt keine große Rolle. So sehr bewahrt er sich doch eine Freude am Glauben, aller Widrigkeiten zum Trotz.
In einem der ersten Gedichte des Divans bekennt er, er lebe
trotz Verneinung, Hinderung, Raubens, mit dem heiteren Bild des Glaubens.
Darin vor allem sieht er die Verbindung zum persischen Dichter Hafiz.
Und so gleich ich dir vollkommen.
Und eben nicht den religionsfernen Menschen seiner eigenen Umgebung, von denen er sagt, sie lebten im Überfluss, verhungerten in der Fülle. Manfred Osten.
Er sah dort eben diese Gottergebenheit in ein Schicksal und dadurch eine Ermutigung auch der Jugend.
Verhungern in der Fülle? Das scheint ja eher ein Problem der Menschen heute zu sein, als der Vorfahren in der noch kargen Zeit vor 200 Jahren. Aber Religion ist nicht alles. Der westöstliche Divan ist in gleicher Weise ein Buch der Liebe.
Der Divan ist natürlich darüber hinaus ein ungeheurer Versuch, die Poesie der Liebe ins Zentrum zu rücken und damit die mystische Tradition, die Liebe unmittelbar zu Gott, aber auch im Verhältnis zu den Menschen.
Goethe ist Mitte 60, als er nach langer Abwesenheit wieder einmal in seine Heimatstadt Frankfurt reist.
Dort begegnet er Marianne Jung, einer Ziehtochter seines Freundes Johann Jakob Willemer, später von Willemer. Marianne und Willemer heiraten bald. Sie wird später eine von Goethes großen Lieben. Dennoch verlässt er sie wieder, worüber sie nur schwer hinwegkommt.
Allerdings, Marianne ist die einzige Frau in seinem Leben, die ihm ebenbürtig dichtet. Sie tauschen füreinander entflammt schwelgerische Verse aus, nennen einander bei orientalischen Namen. Er ist Hatem, sie Suleika.
Auch ihre Gedichte nimmt Goethe in den Divan auf, ohne sie jedoch als Autorin zu nennen. Und sie selbst verschweigt ihren Beitrag Zeit ihres Lebens. Erst nach Mariannes Tod und 50 Jahre nach Erscheinen des Buches wird das Geheimnis gelüftet.
Seither weiß man, dass sie zum Beispiel dieses kurze Gedicht ganz im Goethe-Ton verfasste.
Die Liebe behandelt mich feindlich. Da will ich gern gestehen, ich singe mit schwerem Herzen. Sieh doch einmal die Kerzen, sie leuchten, indem sie vergehen.
Thank you. In einem der bekanntesten Gedichte des westöstlichen Divans vereint Goethe alle Themen, die ihn als 70-Jährigen beschäftigen.
Poesie und Prosa. Liebe und Selbstreflexion. Die Anziehung von Ost und West. Es ist dem Ginkgo-Blatt gewidmet.
Ein Ginkgo-Baum in Heidelberg, unter dem er mit Marianne von Willemer stand, soll ihn dazu inspiriert haben.
Dieses Baumes Blatt, der von Osten meinem Garten anvertraut, gibt geheimen Sinn zu kosten, wie's den Wissenden erbaut. Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt? Solche Fragen zu erwidern, fand ich wohl den rechten Sinn. Fühlst du nicht an meinen Liedern, dass ich eins und doppelt bin?
Der westöstliche Divan. Gedichte, die einfach schön sind. Sentenzen, aus denen Goethes Frivolität und Witz hervorlugen.
Ein Buch, das in seinem Prosateil gut 3000 Jahre Weltgeschichte erzählt. Ein Werk, das bis heute neuen Aufschluss über Islam und Koran gibt.
Zum Beispiel wendet sich Goethe der Tatsache zu, dass der Koran etwa 300 Jahre lang ausschließlich mündlich überliefert wurde.
Was Ost und West, Okzident und Orient einander verdanken, wo sie sich nah sind, wo sie sich voneinander unterscheiden, wo sie nur als Gegensätze verständlich werden. Davon handelt der Divan.
Bis heute werde er zu wenig als Buch des Verstehens und der Verständigung genützt, beklagt der Diplomat Manfred Osten.
Immer dieser Versuch, das Gemeinsame zu betonen in der Ambivalenz. Das ist einer der ganz großen Dialogansätze, die Goethe uns liefert.
Der Sänger und Germanist Ulf Bestlein schätzt an dem Werk seine Leichtigkeit.
Ja, es ist ein Alterswerk und das Heitere, das Leichte. Heinrich Heine hat über den westöstlichen Divan gesagt, es sei eigentlich viel zu leicht und glücklich, um deutsch zu sein. Und das finde ich eigentlich genau das, was mich absolut fasziniert. Das überhaupt nicht mehr gebunden sein an einen Kulturkreis, an eine Form von Versmaß oder von Themen. Das öffnet. Das ist einfach Horizonterweiterung.
So weit wird der Horizont, dass er sogar das Unvereinbare vereinbart. Den Koran und den Wein.
Goethe verordnet sich selbst Moslimenpflicht, um daran zu glauben, dass der Koran eine Offenbarung sei. Zweifelsfrei aber stellt er fest, dass eines der Ewigkeit angehöre, der Wein. In weltlichen Dingen verbittet sich Goethe Einschränkungen von jeder Religion. Hugo Wolf hat das Gedicht vertont, das Ulf Bestlein singt.
Ob der Koran von Ewigkeit sei, danach frag ich nicht.
Ob der Koran von Ewigkeit sei, danach frag ich nicht. Ob der Koran geschaffen sei, das weiß ich nicht. Dass er das Buch der Bücher sei, glaub ich aus Musliminenpflicht.
Dass aber der Wein von Ewigkeit sei.
Dass aber der Wein von Ewigkeit sei, daran zweifle ich nicht.
Daran zweifle ich nicht. Oder dass er vor den Engeln geschaffen sei, ist vielleicht.
Sie hörten? Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident. Goethes westöstlicher Divan. Eine Sendung von Irene Denzer-Vanotti. Es sprachen Stefko Hanuszewski, Jonas Beck und Susanne Fluri. Technik Christoph Maria Münch. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2019.